ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 28. Mai. Wir zeichnen die Folge auf um 12.30 Uhr.
Und wir, das sind Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner in Dakar.
Es treffen ja immer wieder russische Gleitbomben, auch zivile Ziele in der Ukraine. Wie gerade jetzt erst einen Baumarkt in Charkiw. Es gab viele Tote, noch mehr Verletzte. Und es gibt ein angegriffenes Land, das sich nicht wirklich wehren kann. Denn diese Gleitbomben werden von russischen Bombern aus sicherer Entfernung noch im eigenen Luftraum ausgeklingt. Dieser Luftraum ist für den Einsatz etwa von Flugabwehrraketen aus westlicher Produktion weiterhin tabu. Zwar spricht sich inzwischen auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg dafür aus, dass die Ukraine endlich die Erlaubnis bekommt, mit Waffen aus dem Westen Ziele in Russland selbst anzugreifen, aber Bundeskanzler Scholz bleibt bei seinem Nein, das er am vergangenen Wochenende in einem Bürgerdialog in Berlin auf die Frage eines jungen ukrainischen Flüchtlings nochmal erneuert hat.
Ist es aus meiner Sicht problematisch, eine Waffe zu liefern, die 500 Kilometer weit reichen kann, die so präzise ist, dass es aus der Sicht des Landes, das sie abgibt, nur vertretbar wäre, sie zu liefern, wenn wir die Ziele selber bestimmen und festlegen. Und das wiederum ist nicht möglich, wenn man nicht selber Teil dieser Auseinandersetzung sein will, sondern der größte europäische Unterstützer der Ukraine. Und in dem Sinne tun wir weiter das meiste von allen und werden es auch weiter tun.
Scholz hat das dann auch noch ganz schnell mit Zahlen untermauert und sich so ein bisschen dann in der Art des Bundespräsidenten auch über die Leute mokiert, die im Gegensatz zu ihm eben nicht nur Milliarden, sondern auch Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland in die Ukraine schicken möchten.
Allein in dem laufenden Haushalt haben wir über 7 Milliarden Euro dafür vorgesehen. Das nächste Land 3. Also um mal die Dimension zu zeigen für einfach das, was jetzt passiert. Und was wir gemacht haben, ist auch hochwirksam, auch wenn jetzt immer alle intensiv mitdiskutieren und ich das schon interessant finde, wer jetzt plötzlich alles Waffentechnik versteht, aber wie auch immer.
Waffentechnik-Versteher. Das ist wohl neues Lästerwort, so ähnlich wie Steinmeiers Kaliber-Experten. Wie auch immer, Herr Kanzler. Wir zählen uns hier und wir zählen Sie und euch gerne zu diesen Waffentechnik-Verstehern und das nach dem heutigen Podcast sogar noch mehr. Denn der Kollege Alex Drost hat sich beim Rüstungskonzern MBDA umgesehen, wo unter anderem der Taurus-Marschflugkörper gebaut wird. Das ist heute unser Schwerpunkt. Aber erstmal kommt Kai mit allem Wichtigen zur Lage in der Ukraine und drumherum, Kai.
Ja, wo uns genau die Debatte beschäftigt, die du ja gerade schon angerissen hast und die mittlerweile mindestens so intensiv geführt wird aus meiner Sicht wie die vor 1,5 Jahren über die Lieferung von Kampfpanzern. Die Debatte tobt. Der Begriff ist ausnahmsweise angebracht hier bei uns in sozialen Medien, auf Wahlkampfbühnen, in Talksendungen. Sie wird aber auch zwischen den Verbündeten und auch innerhalb der NATO immer erbitterter geführt. Da geht's genau um die angesprochene Frage, soll die Ukraine vom Westen gelieferte Waffen auch einsetzen dürfen auf russischem Gebiet, auf russischem Territorium? Aktueller Anlass ist die russische Offensive nahe der ukrainischen Großstadt Charkiw, wo der russische Terror gegen die Zivilbevölkerung ja unvermindert weitergeht. Uns haben grausame Bilder erreicht von diesem Angriff mit Gleitbomben auf ein Einkaufszentrum, auf einen am Wochenende gut besuchten Baumarkt, also zu 100% kein militärisches Ziel. Die Zahl der Toten ist den Behörden zufolge auf 18 gestiegen, 48 Menschen wurden verletzt. Und diese Angriffe plant die russische Armee nicht nur von russischem Boden, sie führt sie auch völlig ungestört aus von jenseits der Grenze, eben weil die Ukraine dort bislang keine westlichen Waffen einsetzen darf.
Aber Kai, du sagst ja, die Debatte tobt und es gibt zumindest in meiner Wahrnehmung auch eine ganze Menge Bewegung gerade dabei, ne?
Ja, auch aus meiner Sicht nur bei der Bundesregierung bislang nicht wirklich. Aber wir können ja mal mit der NATO anfangen. Dort hatte sich zuletzt der Generalsekretär des Bündnisses Jens Stoltenberg sehr eindeutig geäußert. Und zwar in dem Sinne, dass er dafür warb, einige dieser Beschränkungen, mit denen die Waffenlieferungen des Westens ja versehen sind, aufzuheben.
Because we see now that especially in Kharkiv region, the front line and the borderline is more or less the same.
Wir sehen jetzt vor allem in der Region Charkiw, dass die Frontlinie und die Landesgrenze mehr oder weniger dieselbe ist. Wenn aber die Ukrainer keine Ziele auf russischem Gebiet angreifen können, bindet man ihnen sozusagen eine Hand auf den Rücken und macht es ihnen sehr schwer, sich zu verteidigen. Denn sie werden von russischem Territorium angegriffen, mit Raketen, mit Luftschlägen, mit Artillerie. Und es ist schwer für sie darauf zu antworten, wegen der Beschränkungen auf einigen der Waffen, die sie verwenden könnten.
Stoltenberg hat bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Bulgarien dann noch angefügt, dass es sich ja um einen Akt der Verteidigung handle und mit dem Völkerrecht also völlig vereinbar wäre, auch Ziele in Russland anzugreifen. Ich befasse mich mit der NATO schon eine ganze Weile und normalerweise ist ja nicht so, dass sich der Generalsekretär, der sozusagen das ganze Bündnis einen und vertreten soll, sehr weit mit Einzelmeinungen aus dem Fenster lehnen kann. Ich will damit sagen, entweder Stoltenberg denkt sich, meine Amtszeit endet ja eh bald nach dem Sommer, jetzt ist es auch egal, jetzt sage ich einfach mal, was wirklich wichtig ist. Oder er tut das mit Rückendeckung vom wichtigsten Bündnisstaat, den USA. Das wäre jetzt meine Auslegung. Ich halte Variante 2 für wahrscheinlicher. Und die Parlamentarische Versammlung der NATO hat ja auch einen entsprechenden Aufruf an die Mitgliedstaaten veröffentlicht, diese Beschränkungen doch aufzuheben.
Und was die USA betrifft, da hatten wir beide ja schon am 17. Mai darüber berichtet, dass es bei Außenminister Anthony Blinken zum Beispiel wohl ein Umdenken gegeben hat. Heißt das, da bewegt sich was in der Biden-Administration?
Ja, das legen verschiedene Äußerungen zumindest nahe und so berichten es auch die Kollegen von der New York Times, der zufolge der US-Außenminister versucht, den Präsidenten Joe Biden dazu zu bringen, diese Beschränkungen für den Einsatz gelieferter Waffen aufzuheben, das mitgelieferte Zaumzeug im übertragenen Sinne also abzustreifen. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt schon länger dafür. Sein Aufruf klang nach dem brutalen Angriff auf den Baumarkt vom Wochenende und den darauf folgenden Verurteilungen aus dem Westen umso verzweifelter.
Es ist wichtig, dass eine solche Verurteilung gerechte Folgen nach sich zieht, dass wir endlich eine ausreichende Anzahl von Luftabwehrsystemen bekommen, um die Ukraine und unsere Städte zu schützen, dass die Partner genügend Entschlossenheit zeigen, um einen präventiven Schutz gegen russische Terroristen zu unterstützen, einen Schutz, der sich gegen alle Terroristen richtet, die getroffen und vernichtet werden, bevor sie damit beginnen können, Leben zu zerstören. Wir können jeden Punkt sehen, an dem russische Truppen konzentriert sind. Wir kennen alle Gebiete, von denen aus russische Raketen abgefeuert werden und Kampfflugzeuge abheben. Die Zerstörung dieser terroristischen Kräfte, die Tausende von Menschenleben rettet und sicherstellt, dass der Krieg nicht ausgeweitet wird, ist ausschließlich eine politische Entscheidung.
Eine politische Entscheidung, die aber eben jeder NATO-Partner ganz individuell trifft. Einige Staaten, wie Großbritannien zum Beispiel, hatten ja schon sehr deutlich gesagt, sie wollen eben nicht mehr, dass die Ukraine sozusagen mit einer Hand auf dem Rücken kämpft und dass die Ukraine bitte selbst entscheiden soll, wie und wie weitreichend sie ihre Waffen einsetzt.
Und dann haben wir ja unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, Kai, der, ich habe es eingangs gesagt, nochmal klar seine Meinung kundgetan hat. Also er ist nicht dafür. Wie ist das jetzt mit der deutschen Haltung? Spricht er da für alle? Wie sind so die Stimmen, die du hörst?
Er spricht nicht für alle. Es gibt auch Aufrufe aus der Koalition, diese Haltung doch zu ändern. Aber bislang ist da nicht viel Bewegung zu erkennen, trotz der brutalen Angriffe auf Charkiw. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte im ARD/ZDF-Morgenmagazin den Satz gesagt, man stelle sich vor, westliche Raketen würden aus Versehen zivile Ziele in Russland treffen. Was hätten wir dann für eine Debatte? Was nicht wenige Kommentatoren zu der Gegenfrage verleitete, ob es denn besser wäre, wenn Russland weiter in der Lage ist, zivile Ziele in der Ukraine zu treffen, und zwar eben nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht. Jedenfalls ist da wenig Bewegung wahrzunehmen, nicht nur bei den Deutschen, auch Italien lehnt es ja zum Beispiel ab, diese rote Linie zu verwischen. Auch bei der Frage übrigens, ob nicht der Westen so eine Art Schutzzone zumindest über dem Westen der Ukraine errichten sollte, um russische Drohnen, um russische Raketen abzufangen in einer Region, in der ja gar nicht gekämpft wird. Auch da bleibt Olaf Scholz bei seinem Nein bislang. ich will jetzt nicht anfangen, über die Gründe zu spekulieren, ob er sich im Wahlkampf als Friedenskanzler besser in Szene setzen kann, wenn er so etwas ablehnt. Schwer zu leugnen ist aber auch, dass Olaf Scholz, Zeitenwende hin oder her, eigentlich von Anfang an die Sorge oder die Angst umtreibt, Deutschland könnte immer mehr Kriegspartei werden und Putin in die Enge getrieben werden. Kritiker sagen, der Preis dafür ist einfach sehr hoch, den zahlt derzeit die Ukraine. Und wenn es schlecht läuft, eines Tages zahlen den auch wir, wenn nämlich die Ukraine diesen Krieg verliert.
Kai, bei diesem jüngsten Angriff, wir haben es schon mehrfach angesprochen, auf Kharkiv sind ja offenbar mal wieder diese Gleitbomben zum Einsatz gekommen. Das Thema werden wir nochmal vertiefen in einer der nächsten Ausgaben. Diese Dinger spielen ja offenbar für Russland eine sehr entscheidende Rolle in der Kriegsführung.
Ja, Russland hat es geschafft, mit einigen Handgriffen dumme Bomben, wie sie auch gerne genannt werden, in intelligente zu verwandeln, in Anführungsstrichen soll heißen, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, die können in sicherer Entfernung von ukrainischer Flugabwehr ausgeklinkt werden, zum Beispiel von russischen Fliegern, und sich dann über Dutzende von Kilometern ihr sicheres Ziel selbst zu suchen, als Drop and Forget, also abwerfen und dann nicht weiter drüber nachdenken, Bomben, werden diese Gleitbomben deshalb auch bezeichnet. Es gibt ja Berechnungen, Carsten, nach denen Russland bis zu 500 dieser Bomben jede Woche abfeuern soll. Und diese türkischen Waffen kommen zum Einsatz an der Front gegen die Infanterie, gegen Soldaten, die auch in Schützengräben kaum sicher sind dagegen, und aber eben auch gegen Zivilisten in Städten. Was wir aber auch wissen ist, und damit schließt sich der Kreis, damit sind wir wieder beim Thema rote Linien und Beschränkungen, dass sich diese Basen, die für die Region Kharkiv zuständig und verantwortlich sind, sehr wohl in Reichweite etwa von ATACMS Kurzstreckenraketen befinden, nur eben auf russischem Gebiet, wo die Ukraine sie bislang nicht einsetzen konnte. Und ich bin sehr dankbar für den Hinweis von unserem Kollegen und langjährigen Streitkräfte- und Strategien-Host und sozusagen ja dem Gründungsvater dieses Ukraine-Podcasts, Andreas Flocken, dass ich auch, wenn jetzt bald die F-16 geliefert werden sollen, diese Frage wieder brennend stellen wird. Mit welchen Beschränkungen, mit welchen Waffensystemen werden die eigentlich versehen? Im Zweifel können nämlich auch die gegen die Gleitbomben dann, je nach den Zügeln, denen man diesen Jets anlegt, dann nichts ausrichten.
Gucken wir nochmal aktuell auf die militärische Lage jetzt in der Region Kharkiv. Das bleibt wahrscheinlich schwierig für die Ukraine dort.
So ist es. Stand jetzt ist, sieht zwar nicht so aus, als könnte Russland hier einen nennenswerten Durchbruch erzielen, aber die Lage ist weiter sehr vertrackt für die Ukraine. Und man muss es immer wieder sagen, eben wegen der Verzögerungen und nicht gehaltenen Versprechen bei den Munitions- und Waffenlieferungen der Europäer und auch der USA. Die große Sorge der Ukraine ist, dass Russland zumindest so weit vorstößt, dass die Millionenstadt Kharkiv in Reichweite der Artillerie von ukrainischem Gebiet ausgerät. Das würde das Leid der Menschen in der Stadt nochmal ins fast Unerträgliche steigern. Was Russland ganz sicher erreicht hat, ist, die Front in die Länge zu ziehen bzw. eine neue Front zu eröffnen und dadurch Kräfte der Ukraine, die weiter östlich eigentlich gebraucht werden, dringend zu binden. Und eben weiter östlich ist ja auch von russischen Geländegewinnen die Rede gewesen jüngst. Und jetzt gibt's von verschiedener Seite den Verdacht, dass Putin noch eine weitere Front eröffnen könnte. Es gibt Berichte über ein Zusammenziehen von Truppen nochmal 90 Kilometer östlich von Kharkiv, also entlang der Grenze in der Region Belgorod. Das würde die Lage für die kämpfende Truppe der Ukraine nochmal erschweren, wenn etwa bei Sumy zum Beispiel, diese Region wird da immer wieder genannt, eine weitere Front aufgemacht würde.
Jetzt hast du Verzögerungen bei versprochenen Waffenlieferungen schon angesprochen. Präsident Zelensky ist unterwegs in Europa, aktuell unter anderem in Spanien, Belgien, Portugal, und da wirbt er für weitere Unterstützung für sein Land. Wie sieht es denn aktuell eigentlich aus mit den Hilfen für die Ukraine?
Na, ich würde es mal so sagen, da kann ich von jeder Menge kleiner Puzzleteilchen berichten, die Zelensky mit nach Hause nimmt, ohne dass damit klar wäre, dass sich das Gesamtbild entscheidend ändert. Ich mache das mal in Stichworten. Belgien hat zugesagt, 30 Stück der versprochenen F-16 Kampfflugzeuge zu liefern in den nächsten Jahren. Die Niederlande müht sich, Teile eines Patriot-Luftverteidigungssystems beizusteuern, was kurzfristig dann dazu führen soll, dass die Ukraine ein ganzes weiteres Patriot-System erhält. Spanien hat mehr Flugabwehrraketen zugesagt. Tschechien hat bekräftigt, die ersten Lieferungen aus der Munitionsinitiative sollen im Juni in der Ukraine eintreffen. Darüber hattest du auch schon berichtet. Gleichzeitig liefert die Denkfabrik Institute for the Study of War eine eher ernüchternde Zahl. Russland werde, so die Berechnung, in diesem Jahr, also 2024, dreimal so viel Artilleriemunition erstellen wie alle westlichen Staaten zusammengerechnet. Und nicht uninteressant, auch weil es nochmal die unterschiedlichen Philosophien im Umgang mit Russlands Präsident Putin verdeutlicht, finde ich, Polen will zumindest Bodentruppen in der Ukraine nicht völlig ausschließen. Auch Frankreich hatte das ja nicht getan, einfach weil es klüger sei, Moskau über das Vorgehen des Westens strategisch im Unklaren zu lassen. Da ist die deutsche Haltung, wie wir wissen, eine ganz andere. Und apropos Frankreich, zum Schluss, Präsident Macron befand sich ja auf dreitägigem Staatsbesuch in Deutschland. Wir haben viel über stotternde deutsch-französische Motoren zuletzt gesprochen. In Dresden aber zumindest, wo der Franzose eine Rede an die Jugend hielt, wurde Macron herzlich empfangen und er revanchierte sich damit, dass er Teile oder zumindest den Anfang seiner Rede tatsächlich auf Deutsch hielt, wurde dafür auch extra gecoacht und trainiert und sagte dort, er freue sich, endlich hier zu sein.
Nachdem ich unser Treffen letztes Jahr leider absagen musste, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Dann musste Macron aber natürlich zu weniger erbaulichen Themen übergehen. Wie sehr Russland auch unsere, die deutsche und französische Sicherheit bedroht, hat Macron den Deutschen eingeschärft. Natürlich hat Russland die Ukraine angegriffen. Es kann morgen hier sein oder auch übermorgen, hat Macron wörtlich gesagt. Und er sprach natürlich und erwartbar auch sehr viel von Europa, unter anderem indem er dafür warb, bei der Sicherheit den Blick weniger auf Amerika als vielmehr auf sich selbst zu richten. Hören wir damit auf, komplett transatlantisch oder komplett national zu sein, seien wir entschlossen deutsch, französisch und europäisch, hat Macron gesagt. Und das dürfte auch an die Adresse des deutschen Kanzlers gegangen sein, der gerade bei der Ukraine und in der europäischen Verteidigung sich mehr als je zuvor an seinem Vorbild Joe Biden auszurichten scheint.
Vielen Dank, Kai, für diese Informationen. Damit kommen wir jetzt bei Streitkräfte und Strategien zu unserem Schwerpunkt. Es geht um ein Waffensystem, das in den vergangenen Monaten für mehr Schlagzeilen gesorgt hat als alle andere. Es geht um den Marschflugkörper Taurus. Und auch das US-amerikanische Flugabwehrsystem Patriot schafft es ja immer wieder in die Nachrichten, weil die Ukraine mehr davon benötigt. Weniger bekannt dürfte dagegen MBDA sein. Vier Buchstaben stehen für den Rüstungskonzern MBDA, der ist auch in Deutschland vertreten, und zwar im beschaulichen bayerischen Ort Schrobenhausen. Das liegt so etwa 80 Kilometer nördlich von München. MBDA stellt den Taurus her unter anderem und baut künftig auch zusammen mit einem US-Konzern Patriot-Raketen. Außerdem sind Panzerabwehrminen aus Schrobenhausen tagtäglich in der Ukraine im Einsatz. Grund genug also für meinen Kollegen Alex Drost, sich das Unternehmen mal genauer anzusehen. Er hat sogar die Betriebsteile beobachten können, die eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, Alex. Rüstungskonzerne sind naturgemäß ja eher ziemlich verschlossene Unternehmen, viel Geheimhaltung, viel verschlossene Türen. Wie hast du es denn eigentlich geschafft, einen ganzen Tag da zu verbringen?
Ja, war schon ein Zufall, der da eine Rolle spielte. Ich habe Anfang des Jahres den Geschäftsführer von MBDA Deutschland, Thomas Gottschild, auf einer Sicherheitskonferenz kennengelernt und auch interviewt. Und da wurde er begleitet von seinem Pressesprecher. Dem habe ich dann gesagt, dass ich natürlich mal sehr gerne für unseren Podcast hinter die Kulissen von MBDA schauen würde. Wir haben dann mehrfach telefoniert und E-Mails hin und her geschrieben. Und Anfang Mai bin ich dann tatsächlich auch nach Schrobenhausen gefahren.
Und was waren da so deine allerersten Eindrücke?
Es fängt damit an, man muss erstmal ein paar Kilometer raus aus Schrobenhausen und mitten im Wald ist dann auch das Betriebsgelände ungefähr so groß wie 110 Fußballfelder, also durchaus beeindruckend. Die Empfangs- und Bürogebäude sind allesamt sehr, sehr schick, sehen aus wie so ein Unicampus. Mhm. Deutlich rustikaler sind dann die Teile, wo zum Beispiel Sprengstoffe gemischt werden. Das hat mich dann doch eher an ältere Bundeswehrliegenschaften erinnert. Und was auch sofort auffällt, ständig gehen da rote Alarmlampen an und dann wird der per Lautsprecher auf Deutsch und Englisch vor der nächsten Sprengung gewarnt, hört sich dann so an.
Achtung, Warnung, bei der jetzigen Sprengung alles in Deckung gehen und von den Fenstern wegtreten.
Also und nach dieser Warnung geht man dann in Deckung und wartet auf den Knall.
Was wird denn da gesprengt?
Zu MBDA gehört ja auch die Konzerntochter TDW. Die ist in Europa Marktführer im Bereich Gefechtsköpfe und Zündsysteme für Lenkflugkörper. Und die Sprengungen, die dienen quasi der Qualitätskontrolle. Und mir hat der TDW-Geschäftsführer Andreas Seitz dazu gesagt:
Wir testen unsere Gefechtsköpfe hier am Standort auch. Und das war einfach die Warnung, dass unmittelbar eine Sprengung bevorsteht, dass die Leute sich eben in die Gebäude zurückziehen sollen, die Fenster schließen, weil das eben eine sehr große Sprengung war, damit man dann noch einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt mit berücksichtigen können, dass da keine Leute in den freien Flächen rumlaufen.
Ja, und idealerweise verfügt MBDA auf seinem Betriebsgelände auch über ein europaweit einmaliges Versuchsgelände für Tests, Simulation, Diagnostik und eben auch diese Sprengversuche. Bis zu 50 Kilo Sprengstoff können hier gezündet werden. Passiert aber nicht so oft, hat mir Pressesprecher Roland Kunze erzählt.
Das ist schon eine ganze Menge und 50 Kilogramm, das machen wir sehr, sehr selten. Und dann reden wir auch vorher mit den Anwohnern und den Bürgermeistern und sagen Bescheid, okay, jetzt wird es mal ein bisschen lauter. In meiner Zeit ist es noch nicht passiert. Also kommt sehr, sehr selten vor, dass man diese 50 Kilogramm wirklich ausreizt.
Ja, und nur mal zur Einordnung, also bei 50 Kilo wackelt tatsächlich quasi der Boden unter dem gesamten Betriebsgelände.
Ja, das ist ja auch schon ein ziemliches Gewicht. Was wird denn eigentlich genau jetzt bei MBDA in Schrobenhausen produziert?
Na, du hast es gesagt, auf dem Gelände werden künftig 1000 Patriot-Raketen gefertigt, zusammen mit einem US-Konzern. Ist immerhin ein 5 Milliarden Euro schwerer Auftrag. Schon jetzt wird hier aber auch der Enforcer gebaut in echter Handarbeit. Das ist eine Art Panzerfaust, nur dass darin ein kleiner Lenkflugkörper verbaut ist, der seine Ziele verfolgen kann, also auch quasi um die Ecke fliegt. Die Bundeswehr wird damit künftig beliefert. Dann wird hier auch noch die PARM hergestellt, das heißt Panzerabwehrraketenmine, die auch in der Ukraine zum Einsatz kommt. Und auf dem Gelände ist auch die Taurus Systems GmbH, die eben den Taurus baut. Und abgesehen davon wird hier auch Sprengstoff gemischt und verpresst. Insgesamt sind gut 1200 Mitarbeiter vor Ort und mehr als die Hälfte davon sind Ingenieure.
Hightech eben. Und das ist ja Taurus auch, wissen wir mittlerweile. Man hat ja viel gelernt über diesen Flugkörper. Er ist in aller Munde. Was sagt denn eigentlich der Hersteller zu der politischen Diskussion und natürlich dann auch zur Tatsache, dass Bundeskanzler Scholz die Waffe den Ukrainern partout nicht geben will?
Wenig überraschend ist MBDA da ziemlich zurückhaltend. Immerhin ist die Regierung ja auch gleichzeitig einer der größten Kunden und mit dem will man es sich eben nicht verscherzen. Ich hatte aber auch den Eindruck in diversen Gesprächen bekommen, dass MBDA für diverse politische Bedenken technische Lösungen anbieten kann, dass man also zum Beispiel dafür sorgen könnte, dass die Waffe eben nicht über die Grenze nach Russland fliegt. MBDA steht nach eigenen Angaben jedenfalls bereit, sollte sich der politische Wille vielleicht dann doch eines Tages noch ändern. Das sagte Guido Brändler, das ist ein ehemaliger Tornado-Pilot der Bundeswehr und jetzige Leiter bei MBDA für den Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung.
Die Fragestellung, die Sie um Taurus gedreht haben, wenn ich jetzt das Beispiel Ukraine nehme, haben wir uns natürlich genau angeschaut und haben dann im Prinzip schon für uns die Maßnahmen soweit eingeleitet oder getroffen, soweit das geht, um hier auch kurzfristig reagieren zu können, sofern diese politischen Entscheidungen dann gefällt werden würden.
Ja, und dann hat Brändler auch noch ergänzt, dass MBDA auch die Ausbildung von Ukrainern am Taurus übernehmen könnte, wenn es denn gewollt ist.
Wenn jetzt die Anfrage käme und seitens der Bundesregierung wieder auch entsprechende Unterstützung erfahren würden, dann würden wir das natürlich auch tun, ist klar.
Und noch ein letzter Punkt. Angeblich will ja die Bundeswehr ihre rund 600 Taurus bei MBDA überholen lassen. Davon bekommen die Menschen in Schrobenhausen aber offenbar noch nicht so viel mit. Nicht umsonst beklagt MBDA, dass die Bundesregierung bei der Auftragsvergabe an die Rüstungsindustrie noch immer gebremst unterwegs sei. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Zeitenwende durchaus schon bei MBDA angekommen ist.
Ja, wie macht sich denn diese Zeitenwende oder konkret einfach der Krieg in der Ukraine in diesem Unternehmen bemerkbar? Was hast du da wahrgenommen?
Ja, nehmen wir nun mal den Bau der 1000 Patriot-Raketen. Das ist ein Großauftrag der NATO-Beschaffungsagentur NSPA. Der Auftrag wurde von Deutschland angestoßen im Rahmen der European Sky Shield-Initiative. Denn wegen der Bedrohung durch Russland wollen die NATO-Staaten ja ihre eigenen Bestände auffüllen und ausbauen. Denn es wurden ja auch Raketen an die Ukraine abgegeben. Davon profitiert MBDA, die Raketen nicht nur bauen werden. Und dazu nochmal der Pressesprecher Roland Kunze.
Wir sind auch für alle Patriot-User-Nationen verantwortlich. Wir machen da die Wartung der Flugkörper und in Zukunft auch die Produktion. Also da gab es eben Anfang des Jahres die Vereinbarung mit der NSPA. Da werden wir aus Deutschland heraus mindestens 4 Nationen bedienen. Und da werden wir jetzt hier eine Produktion für Patriot aufbauen von 1000 Missiles geplant, vertraglich vereinbart mit der NSPA. Da haben wir sozusagen die Bedürfnisse mehrerer europäischer Nutzerländer gebündelt und wir werden dann gemeinsam für die produzieren.
Ja, Auftragswert, ich habe es schon gesagt, 5 Milliarden. Und nur mal zur Einordnung oder zum Vergleich. Vergangenes Jahr lag der gesamte MBDA-Jahresumsatz bei 4,5 Milliarden Euro. Und jetzt eben allein 5 Milliarden durch diesen Großauftrag.
Und dann gibt es ja noch so viele andere Sachen. Du hast es schon kurz angesprochen. Es kommen ja auch noch diese Panzerabwehrminen dazu, ne?
Ja, genau. Nach rund 25 Jahren ist die Produktion der Mine neu aufgelegt worden, um die Bestände der Bundeswehr wieder aufzufüllen. Die hatte ja zuvor die Ukraine mit der Waffe beliefert. 8000 weitere sollen noch folgen. Das ist also ein weiterer Großauftrag für MBDA bzw. die Konzerntochter TDW und deren Chef Andreas Seitz. Der ist extrem stolz auf das Produkt, hat auch so ein Modell dieser Mine bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Und er ist halt deswegen so stolz, weil es eben nicht nur in irgendwelchen Hallen bei der Bundeswehr rumlagert oder hier und da mal auf dem Truppenübungsplatz aufgebaut wird, sondern eben, weil man sieht, dass die PARM in der Ukraine den Soldaten dabei hilft, ihren Auftrag zu erfüllen.
Also wir sehen zum Beispiel, dass unser Produkt PARM hervorragend funktioniert. Es ist sehr einfach zu benutzen und man sieht, dass es halt einfach im echten Ziel den gewünschten Effekt hat. Und also die Ukrainer, die finden das Produkt sehr, sehr gut, weil es in großer Stückzahl verfügbar ist und genau den Effekt macht, den es macht. Wenn ein Panzer auf eine PARM trifft, fährt er danach nicht mehr.
So einfach ist es. Und das Besondere an der PARM ist übrigens, dass sie sich nach spätestens 40 Tagen quasi von alleine entschärft, damit die Mine eben nicht für immer und ewig eine tödliche Gefahr bleibt.
Also tausende Minen, dann die Patriot-Raketen, der schultergestützte Lenkflugkörper Enforcer hast du angesprochen. Das alles braucht ja natürlich auch viel Sprengstoff, der denn da drin ist und hochgehen soll. Gibt es davon eigentlich genug?
Ganz klares Nein. Und das wird wohl auch noch in naher Zukunft so bleiben. Denn es fehlt schlichtweg an Kapazitäten. Und das weltweit, heißt es bei der TDW.
Wir sind darauf angewiesen, dass es diese Hochleistungssprengstoffe, die im Militär eingesetzt werden, Oktogen und Hexogen, in ausreichender Menge am Markt gibt. Und dafür braucht man eben extrem hohe Investitionen, um diese Kapazitäten, die im Kriegsfall vonnöten sind, aufzubauen. Und unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten rechnen sich diese Investitionen nie. Die Kapazität, die am Markt verfügbar ist, reicht im Moment nicht aus, um das herzustellen, was die Ukraine jeden Tag verbraucht. Das ist sicher so. Wir reden über den weltweiten Markt, wir reden über Europa im Speziellen, aber auch die USA hat diese Kapazitäten nicht. Es werden jetzt Kapazitäten entstehen, aber auch die entstehenden Kapazitäten, die sind eher dafür ausgelegt, Vorräte anzulegen, die dann im Kriegsfall zur Verfügung stehen, als kontinuierlich eine Kriegsversorgung zu gewährleisten.
Nicht so gute Nachrichten und ich habe auch selbst einen Eindruck davon bekommen können, wie aufwendig die Produktion dieser Hochleistungssprengstoffe ist. Denn auch die Herstellung von Sprengstoff habe ich mir da ansehen können und das war schon beeindruckend. Sah so ein bisschen aus wie so eine große Konditorei, in der da eine Rührschüssel steht. Aber alles sehr anspruchsvoll und unter sehr, sehr, sehr hohen Sicherheitsbestimmungen.
Aber am Ende wird dann natürlich produziert, was irgendwo Menschen umbringt. In diesem Fall russischer Angreifer. Klar, die rechtliche Lage ist völlig klar, aber es ist die Rüstungsindustrie, die du da besucht hast. Wir haben vor kurzem über den Kollegen Klaus Scherer berichtet. Der hat bei Rheinmetall mal hinter die Kulissen geguckt, verlinken diesen Film auch nochmal in den Shownotes und hat so festgestellt, diese Rüstungsindustrie war ja vor dem Krieg durchaus für viele Leute, was man eigentlich gar nicht wollte, was man irgendwo abgelehnt hat, Schmuddelecke. Hast du gemerkt, dass die Leute auch bei MBDA jetzt nach der Zeitenwende sich selbst anders sehen und vielleicht auch anders gesehen werden?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute extrem stolz sind auf das, was sie tun. Und der TDW-Geschäftsführer Seitz hat es ja auch schon gesagt, jetzt wo man den praktischen Nutzen sieht in der Ukraine, er hat dann auch gesagt, wenn ein Land angegriffen wird und wir können Produkte liefern, die dem Land dabei helfen, sich zu verteidigen, dann ist es das, wofür sie morgens aufstehen. Also ja, sie sind alle extrem stolz und in Schrobenhausen selbst, gut, zur ganzen Wahrheit gehört dann natürlich auch, ist ein großer Arbeitgeber. Von daher ist das Standing da sowieso ganz gut.
Okay, Alex. Dankeschön für deine Recherche. Wie gesagt, wir haben den Link in den Shownotes zu der Dokumentation von Klaus Scherer, Inside Rheinmetall. Auch das spannend zu sehen. Passt ganz gut zu dem, was du uns erzählt hast. Danke nochmal.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon mit unserer Sendung für heute. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, freuen uns vor allem über Lob, aber natürlich auch über Kritik. Alles bitte wie gewohnt per Mail an streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE geschrieben. Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und wenn ihr auch andere spannende Wirtschaftsgeschichten hören wollt, wenn Sie auch andere spannende Wirtschaftsgeschichten hören wollen, habe ich noch eine dringende Empfehlung. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, da arbeitet auch Alex Drost, spüren jeden Tag Themen und Fragen auf, die es in sich haben. Zum Beispiel die Frage, wie gefährlich es eigentlich ist, sich beim 5G-Handy-Standard von China abhängig zu machen. 10 Minuten Wirtschaft heißt dieser Podcast und den gibt es jeden Werktag neu, unter anderem in der ARD-Audiothek. ARD